Liebe Gemeinde, ich möchte heute mit euch auf ein Wort Gottes hören aus dem Matthäusevangelium, dem 7. Kapitel. Zunächst wollen wir den Abschnitt miteinander lesen und wenn ihr eure Bibeln mithabt, und das befürworte ich immer sehr, schlagt doch mal bitte das 7. Kapitel auf, die Verse 7 bis 11. Wir wollen miteinander lesen, hier von der Leinwand in einer etwas moderneren Übersetzung. Vielleicht weicht das etwas von dem Text ab, den ihr in euren Bibeln findet. Bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, Jesus gibt seinen Jüngern hier ein Versprechen. Jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, wenn ich darüber nachdenke, dann berührt mich das sehr. Ich merke, Jesus sagt, wenn ihr bittet, werde ich geben. Nicht vielleicht werde ich geben, irgendwann werde ich geben. Wenn ihr bittet, werde ich geben. Ich möchte mit euch anhand von einigen Punkten hier über diese Verse, an diesen Versen entlang gehen. Denn wir merken, es ist keinesfalls so, dass es etwa die einzige Aussage Jesu zu diesem Thema wäre. Das Gebet an sich spielt eine ganz zentrale Rolle. Und innerhalb dieses Gebets immer wieder das Versprechen, dass unsere Gebete erhört werden. Im 16. Kapitel des Johannesevangeliums, ganz zentral, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Und wir merken, Jesus beschreibt mit diesen Sätzen seine Erfahrung, seinen Glauben und sein Vertrauen in den Allmächtigen, seinen himmlischen Vater. Zunächst möchte ich mit euch diese erste Dimension anschauen. Es ist die Dimension des Vertrauens. Jesus, er hat ein ganz unglaubliches Vertrauen zu seinem himmlischen Vater gelebt. Die ganze Bibel ist eigentlich voll davon, wie vertrauensvoll Jesus damit gerechnet hat, dass der himmlische Vater für ihn und für seine Kinder sorgt. Wir merken, es war nicht nur ein Reden über Vertrauen. Sein Lebensstil war Vertrauen. Jesus, er sprach gegen das Sorgen, und Absicherung war für ihn kein Thema. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn es damals schon Banken gegeben hätte, hätte Jesus wohl einen Pensionsfonds eröffnet? Natürlich nicht, weil er wusste, dass sein Weg am Kreuz endet. Aber hätte er sein Leben, seine Mutti irgendwie abgesichert? Ja, er hat für seine Mutti gesorgt. Als er dort am Kreuz hing, dann sah er, der älteste Sohn geht. Der für die Eltern und im Alter für die Eltern in besonderer Weise verantwortlich ist. Und darum schaut er auf Johannes und sagt, Johannes, sorg für meine Mutti. Sie ist jetzt deine Mutti. Und zu seiner Mutti sagt er, das ist jetzt dein Sohn. Beginnt auch mit J, Johannes. Der Lebensstil Jesu war Vertrauen. Er wartete, dass der himmlische Vater ihn versorgt. Seht doch an die Lilien auf dem Felde, sagte er. Die Lilien, eine wunderschöne Blume, die damals wohl geblüht haben musste. Es gibt eine wilde Form davon, die blüht überall dort in der Gegend. Er sagt, schaut sie euch an. Niemand gießt sie, niemand düngt sie. Und doch ist es nicht eine Pracht. Der himmlische Vater versorgt sie. Die ganze Existenz unseres Herrn, und in die hat er seine Jünger mit hineingenommen, als sie bei ihm waren, sie war davon geprägt, dass Jesus sich um das Reich des Vaters kümmert und dann voller Vertrauen damit rechnet, dass Gott für ihn und all seine Kinder sorgt. Diese Vertrauensdimension, dieses Vertrauen, woher hatte er das? Vertrauen fällt einem nämlich nicht in den Schoß. Vertrauen ist etwas ganz Kostbares. Und die Ehepaare in unserer Mitte, die wissen, wovon ich spreche. Vertrauen ist mit das Kostbarste einer Beziehung. Wenn das Vertrauen angeknackst ist, steht es nicht gut. Aber solange noch Vertrauen da ist, haben Beziehungen immer eine Chance. Jesus hat dieses Vertrauen tagtäglich eingeübt. Es fiel ihm nicht in den Schoß. Er wurde nicht mit diesem Vertrauen geboren. Wenn wir das normale Gebetsleben Jesu anschauen, dann merken wir im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, morgens, noch bevor der Tag anbrach, nahm er sich Zeit zum Gebet. Wir lesen ein Kapitel weiter im 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Er zog sich zurück in die Wüste und betete. Im 9. Kapitel, und ich habe nur mal das Lukas-Evangelium ein bisschen gecheckt, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, heißt es da im 18. Vers. Jesus suchte immer wieder das Gebet. Im 11. Kapitel, das begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Merken wir, Gebet, das war für Jesus zutiefst Beziehungspflege mit seinem himmlischen Vater. Aus diesem natürlichen Umgang mit seinem himmlischen Vater hinaus formulierte dann Jesus solche Sätze wie die, die als Thema über diesem Gottesdienst heute Abend stehen: Bittet, so wird euch gegeben. Wir merken, wenn wir diesen Abschnitt angeschaut haben, der hier noch an der Leinwand ist, Jesus ergibt sich Mühe zu erklären, was er eigentlich meint. Und er sucht die Parallele zum menschlichen Vater. Dabei weiß er, und er betont es überdeutlich, dass wir Menschen immer nur begrenzt sind, fehlerhaft und unvollkommen und darum auch nur unvollkommen für unsere Kinder sorgen können. Aber selbst für menschliche Väter und Mütter ist es selbstverständlich, dass sie für ihre Kinder sorgen. Und dann folgen Beispiele, die eigentlich die Grundversorgung ausdrücken, mit dem Brot, mit dem Fisch. Genau, Stein und Brot, Schlange und Fisch. Merken wir, hier geht es nicht um Kaviar, sondern es geht eigentlich um die Grundversorgung. Gott sagt, wenn ein menschlicher Vater für seine Familie sorgen kann, glaubt ihr, ich könnte das nicht für euch? Diese Ebene des Vertrauens, diese besondere Dimension, die soll heute Abend hängen bleiben, denn wir dürfen uns vertrauensvoll auf den himmlischen Vater verlassen, dass er für uns sorgt und uns das Lebensnotwendige geben wird. Aus diesem Grundvertrauen hat Jesus gelebt. Und in diese Grundhaltung des Glaubens nimmt Jesus seine Jünger hinein. Und so dürfen wir ganz kindlich bitten. So natürlich, so selbstverständlich. Vielleicht könnte das der erste Impuls heute Abend für uns sein, täglich vertrauensvoll mit unserem himmlischen Vater zu kommunizieren und auch mit all dem, was uns beschäftigt, zu ihm zu kommen, aber im Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Und so dürfen wir ihm in der Stille, wenn wir allein sind, unser Persönlichstes offenbaren. Das, was wir kaum einem Menschen sagen könnten, können wir ihm vertrauensvoll sagen. Herr, ich vertraue dir. Nicht nur, dass du es für dich behältst, sondern auch, dass du für mich sorgst und Antwort gibst. Nun, alle Eltern unter uns wissen, dass nicht alle Wünsche ihrer Kinder erfüllt werden können. Ja, es würde nicht einmal alles gut tun, wenn man ihnen die Wünsche erfüllt. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, beim Gang durchs Kaufhaus, was Kinder alles haben wollen, aber nicht unbedingt haben müssen. Manches würde den Kindern schaden und deshalb dürfen die Eltern gar nicht jeden Wunsch erfüllen. So auch unser himmlischer Vater. Es bedarf mancher Reinigung von Wünschen, die uns letztlich nicht förderlich wären. Noch einmal, so kindlich einfach dürfen wir bitten. So natürlich und so selbstverständlich. Dieser erste Impuls heute Abend, lasst uns vertrauensvoll mit unserem himmlischen Vater reden, mit dem, was uns beschäftigt, zu ihm zu kommen. Ich werde nie vergessen, in den Anfängen meiner Mitarbeit in Gemeinde überhaupt, hatte ich mehrere Kindergruppen. Am Sonntag, während der Predigt, so wie wir es hier am Sonntag auch halten, haben wir dann bei uns in Bonn einen Kindergottesdienst angeboten. Und ich hatte Vorschulkinder. Und die Lektion, die wir damals hatten, hatte auch mit Gebet zu tun. Und ich war überrascht, wie natürlich Kinder damit umgehen. Wie natürlich sie das aufgenommen haben. Und als wir am Ende dieser Stunde miteinander einen Kreis gebildet haben, uns an den Händen gefasst haben, und die Kinder nannten das ist ein Kettengebet, weil wir einander an den Händen fassen und eine Kette gebildet haben, haben sie dann reihum ein Gebet gesprochen. Oh ja, da waren Kinder dabei, die haben tiefe Theologie zum Ausdruck gebracht. Aber da waren auch welche dabei, die haben gesagt, danke, lieber Gott, für das Frühstück. Und unvergessen, der kleine Junge, er sagte, danke für die Wurst. Das war sein ganzes Gebet. Die hat ihm offenbar besonders gut geschmeckt, bevor er zum Gottesdienst kam. Und ihm wurde klar, überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir eine Wurst auf dem Frühstückstisch haben. Danke für die Wurst. Andere dankten für ihre Geschwister, andere für ihre Eltern. Aber so ganz normal, kindlich und aus der Tiefe des Herzens. Diese Dimension des Vertrauens, diese Ebene des Vertrauens, die steht in diesem Text. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Eine zweite Dimension, eine zweite Ebene. Wenn wir unseren Text näher betrachten, dann fällt uns natürlich auf, dass Jesus uns mit in die Reichsgottesdimension hineinnimmt. Bitten ist das eine, aber suchen, anklopfen sind die anderen Kennzeichen dieses Textes. Und ich habe hier nicht die Luther-Übersetzung an der Leinwand, aber wenn ihr es in der Luther-Übersetzung nachlest, dann, und so habe ich es auch im Hinterkopf, dann spüren wir diese Passivformulierung, so wird euch gegeben. Nicht so gebe ich euch, sondern so wird euch gegeben. Bei Luther unterstreicht es in besonderer Weise. Die Theologen haben hier einen besonderen Begriff. Sie sprechen von dem Passivum Die. Das heißt, der Name Gottes, er wird nicht erwähnt. Und doch weiß jeder, worum es geht. So wird euch gegeben. Man hat damals bewusst gelegentlich den Namen Gottes vermieden, um ihn nicht zu missbrauchen. Aber jeder Zuhörer versteht, dass es Gott ist, der die Bitten erhört, der die Suche zum Ziel bringt und die Tür öffnet. Dieses Suchet, so werdet ihr finden, ist regelrecht sprichwörtlich in unserer Sprache geworden. Aber hier geht es nicht um Alltagsweisheit oder Allerweltsweisheit, nicht um ein Sprichwort. Es geht darum, wenn du Gott suchst, wenn du die Tür zum Reich Gottes suchst, dann wirst du sie finden. Diese Suche, und davon ist Jesus überzeugt, die wird Gott nicht ins Leere laufen lassen. Wer ihn ernstlich sucht, der wird ihn finden. Und wer anklopft an die Tür des Reiches Gottes, dem wird aufgetan. Für mich klingt das so, als würde dahinter stehen, dass Jesus sagt, versprochen. Wenn du mich suchst, wenn du den himmlischen Vater suchst, dann wirst du uns finden. Wenn du darum bittest, dass du in das Reich Gottes hineinkommst, dann verspreche ich dir, die Tür wird für dich nicht verschlossen bleiben. Lassen wir unseren Text also zunächst und zuerst in diesem Zusammenhang stehen, in dem ihn Jesus gesagt hat. Lassen wir uns einladen, durch diese Tür hineinzugehen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, für den das nicht gilt. Wenn du suchst, dann wirst du finden. Aber gelegentlich gilt es zu suchen. Gelegentlich gilt es, die Gegenwart Gottes zu suchen. Das geht nicht in 2 Minuten zwischen Tür und Angel. Das geht nicht gerade mal schnell, während der Kaffee durchläuft. Manchmal muss man ihn suchen, aber er sagt, du wirst ihn finden. Und erst recht, wenn da jemand ist, der sagt, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte es von ganzem Herzen, nicht nur mit dem Verstand, sondern von ganzem Herzen. Dann sagt Jesus, die Tür ist offen für dich. Komm. Wenn du dich ausstrecken willst nach dem Glauben, nach dem Reich Gottes, dann gilt heute Abend diese Zusage für dich. Er wird sich finden lassen. Er wird dein Gebet erhören. Und ich mache allen Mut, die vielleicht sagen, ich bekomme keine Antwort. Ich mache allen Mut, die sich danach sehnen, dass sich die Tür zum Himmel für sie öffnet und dass sie den lebendigen Gott finden können, dass sie noch in diesem Gottesdienst darum bitten. Kommt doch einfach und nutzt diese Chance. Kommt hier nach vorne. Hier werden Menschen sein, die mit euch suchen werden und euch bei der Suche helfen, die mit euch beten werden. Wenn wir bitten, dann wird er hören. Mein dritter Punkt ist, und er darf nicht fehlen in diesem Zusammenhang, was ist, wenn wir beten und nicht erhört werden? Was ist, wenn wir beten und Gott antwortet nicht oder nicht so, wie wir ihn darum gebeten haben? Das sogenannte unerhörte Gebet. Nun, bedeutet das, wir dürfen eigentlich nur für fromme Dinge beten? Wenn wir diesen Text anschauen, dann merken wir keineswegs. Jesus, er nimmt hier Beispiele aus dem Alltag heraus. Doch was ist mit den unerhörten Gebeten, nicht wahr? Das ist doch der zweite Teil dieses Textes, der uns allen auf dem Herzen liegt. Und ich bin sicher, hier ist keiner in diesem Raum, der nicht davon erzählen kann, wie er gebetet hat und wie ernst er gebetet hat. Und sein Gebet wurde nicht erhört. Oder noch nicht erhört. Manche unserer Gebete bleiben unerhört, weil sie uns nicht gut tun würden. Ich bin überzeugt davon. Und im Bild von dem Gleichnis Jesu zu bleiben, statt um das Lebensnotwendige zu bitten, sind wir doch sehr oft dabei, um Süßigkeiten zu bitten. Meinen gar noch, dass das jetzt womöglich das Entscheidende wäre. So wie ein Kind beim Einkaufsbummel kurz vor dem Kassenausgang. Nun ja, unser himmlischer Vater, ich bin überzeugt, er gönnt uns weit mehr als das Lebensnotwendige. Er gönnt uns auch einmal etwas Süßes. Aber nicht alle unsere Bitten sind wirklich hilfreich für unser Leben. Und der himmlische Vater erfüllt sie darum nicht alle. Darum bleiben manche Gebete unerfüllt. Ein zweites. Ich habe über diese zweite Dimension gesprochen. Die erste war die des Vertrauens. Die zweite, merken wir, da geht es um das Reich Gottes. Und dass unsere Gebete durch den Namen Jesu praktisch gereinigt werden. Denn im Namen Jesu zu beten heißt, in der Absicht und Haltung Jesu zu beten. Das bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Es kommt ganz deutlich in dem Gebet zum Ausdruck, dass er seine Jünger und uns alle gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Merken wir, wie vertrauensvoll er hier betet? Nicht der ferne, ganz weit entfernte Gott, der Allmächtige, der Unnahmbare. Nein, Vater unser. Und dann geht dieses Gebet weiter in die Reichsgottesdimension. Dein Name werde verherrlicht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Merken wir, hier geht es darum, dass nicht irgendwelche Süßigkeiten erbeten werden, sondern es braucht immer beides, diese vertrauensvolle Dimension, dass ich ihm mein Herz offenbare, mit meinen Wünschen, aber dann in seinem Namen um das Reich Gottes bitte. So lehrt uns Jesus zu beten, wegzuschauen von uns. Der erste Blick, er ist beim himmlischen Vater, bei seiner Ehre, bei seinem Reich. Erst in der vierten Bitte kommen wir mit unseren Nöten, konkret gesagt mit dem Elementaren für unser Leben. Unser täglich Brot gib uns heute. Und dann die gelingenden Beziehung, die Bitte um Vergebung. Unerhört beten heißt darum auch, manche Gebete kann Jesus nicht erhören, weil die Reinigung durch den Namen Jesu fehlt. Die Reich-Gottes-Dimension des Vaterunsers, sie fehlt in diesem Gebet. Ein drittes. Und selbst wenn die ersten beiden Punkte berücksichtigt wurden, bleibt ein Rest. Und wir wissen nicht, warum unser himmlischer Vater unsere Gebete nicht hört. Und ich bete dann mit dem Psalmisten in Psalm 45, Vers 15, wo er sagt, fürwahr, du bist ein verborgener Gott. Manches bleibt ein Geheimnis. Unerhört beten. Darf ich dieses Wort gerade nehmen und vielleicht ein kleines Wortspiel daraus machen? Jesus erzählt uns zwei Geschichten, in denen Menschen so gebetet haben, dass wir sagen würden, das ist doch unerhört. So unerhört, so ungehörig darf man nicht beten. Jesus erzählt uns die Geschichte von der bittenden Witwe und vom bittenden Freund. Wir gucken uns mal den Text im Lukasevangelium, dem 11. Kapitel an und wollen gemeinsam hier hineinschauen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn, lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihnen nichts anbieten. Würde da der Freund im Haus wohl rufen, lass mich in Ruhe, die Tür schon zugeschlossen, meine Kinder liegen bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jedes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Wozu lädt Jesus uns hier eigentlich ein? Bitte lest diesen Text noch einmal zu Hause mit Ruhe nach. Vielleicht zweimal oder gar dreimal. Lukas 11, die Verse 5 bis 9. Jesus macht uns Mut, nicht nachzulassen, dran zu bleiben. Luther übersetzt, wegen deines unverschämten Drängens will ich dir die Brote geben, die du forderst. Kaum zu glauben. Jesus macht uns Mut. Bleib dran mit deinen Bitten. Selbst wenn Gott eigentlich nicht vorhatte, sie zu erfüllen, bleib dran wie der bittende Freund. Ob Gott nicht doch aufsteht und uns das gibt, was wir brauchen? Verstehen wir, was Jesus sagt? Er sagt, der Allmächtige hat nicht ein Herz aus Stein. Bleib einfach dran und er wird dir geben, was du brauchst. Frage, wie geht es uns mit dem Dranbleiben am Gebet? Wie geht es uns mit dem Dranbleiben an der Fürbitte? Da gab es in unseren Reihen vor Jahren einmal so eine Fraueninitiative, möchte ich das nennen. Da haben sich ein Kreis von Frauen regelmäßig getroffen, um für ihre Männer zu beten, die bisher noch keinen Zugang zum Glauben gefunden hatten. Für einen nach dem anderen haben sie so lange gebetet, dass der Erste tatsächlich zum Glauben gekommen ist. Und sie haben gemerkt, und das steht hier drin verborgen, bitten ist kein Automatismus. Deswegen, wir können nicht für die ganze Welt beten, aber warum nicht anhaltend für einen Einzelnen beten? Und dranbleiben und nicht aufgeben, bis der Herr die Bitte erfüllt. Manchen von euch ist Johann Christoph Blumhardt bekannt. Er formulierte mitunter sehr treffend. Der sagte, unsere Gebete sind wie Hammerschläge an die Bollwerke des Fürsten der Finsternis, die oft wiederholt werden müssen. Es können Jahre verstreichen, bis endlich ein Durchbruch geschieht. Aber keiner der Schläge geht verloren. Gebet für Menschen ist wichtig. Ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus jedes Gebet hört und beantworten wird. Manche von uns erleben, wie Gott ihr Gebet beantwortet. Leider reden wir irgendwie zu selten darüber. Wir bleiben viel mehr an unseren Bitten hängen, die bisher noch nicht beantwortet worden sind. Eigentlich müssten wir doch viel mehr davon erzählen, was Gott tut in unserem Leben. Und ich bin überzeugt, wir könnten das. Es würde unseren Glauben stärken und uns Mut machen, zu beten, vertrauensvoll zu beten, in dieser Dimension des Reiches Gottes zu beten. Mitunter beten wir, Gott hört unsere Gebete, wir sprechen nicht darüber und können es kaum glauben. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Und so möchte ich zum Schluss kommen. Da lese ich in der Apostelgeschichte doch eine ganz interessante Begebenheit. Die erste Gemeinde, sie trifft sich zu einer Gebetsnacht. Jakobus ist in Märtyrertod gestorben und nun haben sie auch Petrus ins Gefängnis geworfen. Und es ist klar, was auf ihn wartet. Und so veranstaltet die Gemeinde also eine Gebetsnacht. Und Gott erhört ihr Gebet. Und Petrus kommt frei, denn Gott sendet seinen Engel und er geht an diesen Ort, wo die Gemeinde sich betend versammelt und er klopft an die Tür. Und die Magd, die ihm auftut, sie kann es nicht glauben, dass es Petrus ist. Sie kann es nicht glauben, dass Gott das Gebet gehört hat. Sie glaubt daran, dass sie irgendeine Wahnvorstellung hat und einen Geist sieht. Und sie lassen den armen Petrus draußen im Regen stehen. Gerade aus dem Gefängnis befreit. Die Gemeinde hat für ihn gebetet und betet immer noch. Und da steht er schon vor der Tür. Sie konnten es nicht glauben. Sie beten für ein Wunder und rechnen nicht mit dem Wunder. Liebe Gemeinde, wenn wir diese Worte hören, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Dann ist das ein Versprechen, das Jesus uns in die Hand gibt. Lass uns daran festhalten. Ich habe in einer Kirche das in einem anderen Wortlaut gelesen. Jemand hat formuliert, und so hing es da an der Wand, Jesus, du hast gesagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Aufgrund der Allmacht deines Wortes suche ich, klopfe ich und bitte ich. Verstehen wir? So schlicht und einfach ist das. Weil er es versprochen hat, dürfen wir mit unserem Anliegen zu ihm kommen. Jesus, er lädt uns ein, voll Vertrauen zu ihm zu kommen. So wie er mit seinem Vater umging, so können auch wir. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, wie Kinder zu ihrem Vater kommen. Und so dürfen wir mit all unseren Anliegen zu ihm kommen, nicht nur mit den Frommen, sondern auch mit dem Persönlichen, mit dem, was uns auf der Seele liegt und auch mit dem, was uns nachts mitunter nicht schlafen lässt. Die besondere Verheißung ist das Gebet um die geöffnete Tür des Himmels. Jesus sagt, versprochen, wenn du anklopfst, dann werde ich die Tür auftun. Wenn du mich suchst, wenn du den himmlischen Vater suchst, dann wirst du mich finden. Wenn du darum bittest, dass du ins Reich Gottes hineinkommst, dann verspreche ich dir, der himmlische Vater wird die Tür öffnen. Jesus ermutigt uns, dran zu bleiben am Gebet und geradezu unerhört zu beten. Dran zu bleiben, ob wir uns wieder neu auf so ein Gebet einlassen und nicht nachlassen in unserem Vertrauen und in unserem Bitten heute Abend, in dieser Vorweihnachtszeit. Möge Gott dazu Gnade geben. Amen.